Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
An der Otto-von-Guericke-Universität zu Magdeburg, da gibt es einen Standort des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. An dieser Universität gibt es eine Professur, sie heißt Kognition im Alter und inne hat diese Professur der Thomas Wolbers und der sitzt mir gegenüber. Hallo Herr Wolbers.
Hallo, guten Morgen.
Fangen wir doch mal mit ein paar Definitionen an. Was ist eigentlich Kognition?
Genau, Kognition beschreibt die Gesamtheit der Denk- und Wahrnehmungsprozesse, die es uns erlauben, im Alltag sinnvoll zu agieren, die es uns erlauben, Gedächtnis aufzubauen, die es uns erlauben, nachzudenken, neue Lösungen zu finden und letztendlich an unsere Handlungen zu steuern.
Also auch gucken, hören, riechen?
Genau, Pets. Also letztendlich würde das alles unter Wahrnehmung fallen, aber Wahrnehmung ist ja quasi ein Grundbaustein für Kognition. Ohne Wahrnehmung gibt es keine Kognition.
Was wären die anderen Grundbausteine?
Ja, letztendlich dann Gedächtnisse. Ja. Gedächtnisse sind ein ganz essentieller Bestandteil von Kognition. Das heißt, dass ich die Wahrnehmungsinhalte, die ich aufnehme, das Gehirn aufnimmt, überführe in Gedächtnisspuren, die das Gehirn sich eben einprägt und merken kann. Dann kommt der ganze Bereich des Manipulierens von Informationen. Das heißt also, wie kann ich zum Beispiel aus Gedächtnisinhalten, aus Wahrnehmungsinhalten neue Gesetzmäßigkeiten erkennen, mir neue Sachen überlegen, neue Lösungen überlegen. Ja. Und dann kommt natürlich der ganz andere Bereich der Emotionen, ja, mit dem ich mich jetzt selbst nicht beschäftige, der natürlich auch sehr stark mit kognitiven Prozessen interagiert.
Es gibt Leute, die sagen, das hat nichts mit Kognition zu tun, sondern es kommt aus dem Bauch. Oder ist der Bauch auch Kognition?
Es ist sicherlich so, dass vieles an Emotionen, sag mal, subkortikal oder nicht bewusst gesteuert wird, ja, dass viele Emotionen automatisch ausgelöst werden. Trotzdem haben Emotionen ganz klar auch Auswirkungen auf kognitive Prozesse, ja, die laufen jetzt nicht irgendwie getrennt voneinander ab.
Subkortikal ist das Wort, das Sie benutzen für Unterbewusstsein. Oder?
Ja, vielleicht ein bisschen zu einfach. Es gibt sicher auch subkortikale Prozesse, die dem Bewusstsein zugänglich sind, aber es gibt viele Prozesse, die so stark automatisiert sind im Gehirn, ja, dass sie quasi, dass wir die bewusst gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir die bewusst nicht mehr kontrollieren können.
Welche wären das?
Zum Beispiel Furchtreaktionen, ja, also wenn jemand furchterregend stimuliert ist, das führt automatisch zu einer ganz starken körperlichen Reaktion auf. Wir sehen, dass der Herzschlag ansteigt, wir sehen, dass man vielleicht anfängt, an der Hand zu schwitzen. Das sind automatische Reaktionen, die wir sehr, sehr schwer kognitiv kontrollieren können. Ja.
So, Kognition im Alter. Mhm. Warum im Alter? Was ist überhaupt Alter? Wann fängt für Sie Alter an?
Früh.
Ich habe mal gehört, wenn du mit 50 aufwachst und dir tut nichts weh, bist du tot. Ich werde dies Jahr 50. Mhm. Stimmt das?
Ja, also ich mach's mal gleich mal an dem Beispiel fest, mit dem wir uns ja beschäftigen. Ja. Also die Professur heißt zwar Kognition im Alter, aber wir haben uns natürlich, weil Kognition so ein breites Feld ist und schon auch bestimmte Arten der Kognition fokussiert. Und ganz besonders interessieren wir uns für räumliches Orientierungsvermögen. Das heißt also, wie schaffe ich es, mich im Raum zu orientieren? Wie schaffe ich es, in der Stadt umherzulaufen? Und wie verändern sich diese Funktionen A im normalen Alter und B aber auch bei beginnenden demenziellen Erkrankungen? Mhm. Ja. Und um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn man sich diese Funktion anschaut, sieht man tatsächlich, dass schon so ab den frühen 30er Jahren die Leistung da tatsächlich schon langsam bergab geht. Ja, also der Peak ist wirklich so in den mit 20er Jahren erreicht bei vielen räumlichen Leistungen und so Anfang der 30er geht es dann so langsam schon bergab.
Wie messen Sie das? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich, mit meinen 49 Jahren verlaufe ich mich jetzt nicht ständig irgendwie in der Stadt oder in meiner Wohnung. Genau. Wie messen Sie sowas?
Genau, also zum einen experimentell machen wir sehr viele Studien mit virtueller Realität. Ja. Das heißt, wir haben also in Magdeburg ein großes Bewegungslabor, wo die Probanden dann solche 3D-Brillen, so Head-Mounted Displays aufziehen und sich dann in Umgebungen zurechtfinden müssen, die wir programmiert, die wir erstellt haben, virtuelle Umgebungen, ja. Und jetzt ist räumliches Orientierungsvermögen ist jetzt nicht eine Fähigkeit, sondern die setzt sich zusammen aus ganz vielen verschiedenen Prozessen. Ja, also ganz banal. In der Stadt können Sie sagen, okay, ich kann mich orientieren anhand von bestimmten Landmarken. Ich merke mir den Weg von zu Hause zum Bäcker nach dem Motto, ich gehe aus der Tür raus und dann gehe ich bis zur Sparkasse. Bei der Sparkasse gehe ich rechts, in der Kirche gehe ich links und so weiter. Das heißt, ich merke mir das einfach als so eine Abfolge von Entscheidungen. Ja. Das ist eigentlich eine sehr rudimentäre Form von räumlichem Wissen. Sprich, wenn jetzt die Route vielleicht mal blockiert ist oder eine Baustelle ist,
Ja. Müsste ich eigentlich aufgeschmissen sein.
Ganz genau. Und deswegen gibt es im Gehirn eben auch andere Systeme, die quasi versuchen, sowas wie Position im Raum permanent zu berechnen. Ja, und da gab es vor mittlerweile 4,5 Jahren gab es einen Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung, ich sag mal, des GPS-Systems im Gehirn der Ratte. Ja, das heißt, es gibt im Tiergehirn, mittlerweile auch bei Menschen nachgewiesen, Zellen, sogenannte Gitterzellen und sogenannte Platzzellen, die funktionieren wie ihr GPS-System im Auto, ihr Navigationssystem. Das heißt, die feuern immer dann, wenn die Ratte an einer bestimmten Position im Raum ist. Und wenn die Ratte dann woanders hingeht, dann hört die Zelle auf zu feuern und andere Zellen fangen an zu feuern. Und so ist zum Beispiel der gesamte Raum, in dem wir hier jetzt sitzen, wäre durch eine Population von Zellen quasi komplett kartiert, wie so eine mentale Landkarte, kann man sich das vorstellen.
Mein Gehirn wüsste also, an welchem Punkt im Raum ich gerade bin, selbst genau. Wenn sie mir die Augen verbinden und die Möbel komplett abräumen, alles umstreichen.
Genau. Wenn sie vorher orientiert waren, würde die Theorie sagen, genau, dass diese Zellen quasi immer weiter feuern, ja, dass sie quasi immer diese Position im Raum kodieren. Dazu muss ich noch sagen, es gibt noch eine andere Zellpopulation, da gab es leider keinen Nobelpreis dafür, die genauso interessant ist. Und zwar sind das Zellen, die funktionieren wie ein Kompass. Das heißt, die interessieren sich nicht für Position, sondern für Orientierung. Ja, das heißt, welche Richtung der Kopf jetzt orientiert ist. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sie anschaue, feuern jetzt bestimmte Zellen, wenn ich jetzt den Kopf ein Stück drehe, hören die Zellen auf zu feuern, andere Zellen fangen an zu feuern. Und so sind die gesamten 360 Grad, also wenn ich quasi einmal drehen würde, sind auch wiederum durch eine Population von Zellen abgedeckt. Also, dass ich permanent so Kompass habe im Gehirn, der mir sagt, in welche Richtung bin ich jetzt gerade unterwegs.
Der hilft mir aber doch nicht, wenn der Raum um mich herum sich komplett verändert. Also ich tatsächlich einfach nur an derselben Stelle bin,
ja.
Dann weiß mein Gehirn zwar, okay, du bist jetzt noch genau am selben Punkt, du bist noch genauso orientiert wie vorher, aber in welche Richtung ich dann muss, um ein Ziel zu erreichen, das weiß mein Gehirn doch dann nicht mehr, oder?
Wenn der Raum sich verändert hat, meinen Sie?
Ja.
Jein. Also muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Diese Zellen, die werden von ganz verschiedenen Reizen oder Sinneseindrücken getrieben. Mhm. Ja. Spontan würde ich natürlich denken, okay, ist alles visuell. Das heißt, ich sehe, wo ist jetzt hier die Tür oder genau. Wo ist draußen der nächste Kirchturm. Und das erlaubt mir, das mich zu orientieren. Visuelle Reize sind gerade für uns Menschen extrem wichtig. Ja. Und wenn die nicht da sind, können wir uns sehr schnell verlaufen. Mhm. Trotzdem reagieren diese Zellen auch auf andere Reize. So, was haben wir da? Da haben wir natürlich unseren Körper. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Schritt zum Beispiel nach vorne mache, ja, oder wenn ich mich drehe, dann sagt mir zum Beispiel mein Gleichgewichtssystem, aha, da war eine Bewegung. Ja, dann ist der Gleichgewichtssystem sagen, okay, da ist eine Beschleunigung nach vorne, da ist eine Drehung. Ja, und auch darauf reagieren diese Zellen. Gleichzeitig kriege ich von meinen Muskeln Feedback, also eine Rückmeldung, okay, da gab es jetzt eine Bewegung, ja, ich habe einen Schritt gemacht. Auch diese Information bekommen diese Zellen. Das heißt, die Zellen funktionieren auch, sag ich mal, im Dunkeln. Wenn man sich vorstellt, stell dir vor, sie gehen nachts zu Bad ohne Licht, sind sie auch nicht komplett desorientiert, wenn sie 3 Schritte machen. Ja. Das heißt, diese Zellen messen auch solche Körpereindrücke, aber da muss man sagen, dass das ein bisschen, ich sag mal, nicht so präzise ist wie durch visuelle Reize. Das heißt also, im Dunkeln verlaufen sich die Leute schon deutlich schneller. Da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass manche Leute schon nach 10, 20 Meter anfangen, sag ich mal, im Kreis zu laufen, weil sie plötzlich ihre Richtung verlieren. Ja. Das heißt, da ist dieses Signal sehr viel verrauschter.
Wie kann ich denn verhindern, im Kreis zu laufen im Dunkeln? Kann ich das überhaupt? Kann ich, kann ich irgendwie auf meine Zellen hören?
Das Problem ist, dass die Leute sind der festen Überzeugung, sie gehen geradeaus. Oh. Ja, bei solchen Studien. Man sagt ihnen wirklich, geh einfach nur geradeaus. Ja? Und die Leute gehen und fangen dann irgendwann an, wirklich so in mehr oder weniger großen Kreisen zu laufen. Und sie sind nicht bewusst. Sie denken wirklich, sie gehen geradeaus. Woher das kommt, ist nicht ganz geklärt. Ja? Aber es zeigt halt schon ganz klar, dass dieses System, wenn es nur auf körperbasierten Reizen beruht und nur darauf angewiesen ist, dass es dann eben nicht mehr ganz präzise Position und Orientierung berechnen kann.
Würde ich angenommen, ich bin in einem Raum, irgendeinem Raum, ohne besondere Landmarken, würde ich meinen Weg zurückfinden, nur weil mein Gehirn weiß, wo es mal war?
Ja, im Prinzip schon. Also das Ding ist halt, dass die Zellen sind quasi die Basis für eine Gedächtnisspur, eine Gedächtnisrepräsentation vom Raum. Das heißt, also wenn ich jetzt einen Raum, sagen wir mal, eher einen Stadtteil, wenn Sie den sehr viel erkundet haben, mhm. ja, dann legt das Gehirn irgendwann sowas wie eine Art mentale Landkarte an, in der mhm. quasi die wichtigen Punkte und ihre räumlichen Beziehungen untereinander auch abgelegt sind. Ja. So, und in dem Moment, wo ich mich lokalisieren kann, in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwo bin und kann anhand der Umgebungsreize erkennen, okay, ich bin jetzt an Position XYZ, ja, dann kann ich auch berechnen, wo ich hin muss. Dann kann ich auch berechnen, wo ist mein Ziel. Ja. Aber das setzt eben voraus, dass ich mich selbst erstmal lokalisieren kann.
Ja.
Wenn das nicht möglich ist, dann geht's natürlich nicht.
Warum kommt mir der Rückweg immer länger vor als der Hinweg?
Gute Frage.
Danke.
das ist vor allem, sag ich mal so, in unbekannten Umgebungen. Ja, das heißt also, wenn man jetzt irgendwie neue Stadt fährt, mhm. also als Tourist irgendwo unterwegs und verlässt sein Hotel, geht irgendwo hin und geht dann am Schluss zurück, dann ist es tatsächlich oft so, dass Menschen berichten, okay, der Rückweg kommt mir irgendwie kürzer vor.
Kürzer?
Ja, genau.
Mir schneller. Kommt das immer, wenn ich merke das immer, wenn ich im Rad zur Arbeit fahre. Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich bin sauschnell da und unfassbar langsam erst wieder zu Hause.
Okay.
Das heißt, irgendwas in meinem Gehirn ist nicht in Ordnung.
Nicht wirklich. da wäre jetzt allerdings die Frage, was interessant ist, nehmen Sie exakt die gleiche Route?
Ja.
Okay, weil es gibt tatsächlich viele Menschen, die nehmen asymmetrische Routen. Das heißt, die gehen einen Weg mhm. zur Arbeit und dann gehen sie den anderen Weg zurück. Ja.
Das mache ich manchmal extra, weil ich mir einbilde, dass mein Geist lebendig
ist. Auf jeden Fall gut. Ist auf jeden Fall gut.
Ach, tatsächlich.
Also, es gibt tatsächlich mittlerweile Studien oder erste Daten, die zeigen, dass zum Beispiel der exzessive Gebrauch von Navigationssystemen, zum Beispiel im Auto oder mit Google Maps, wenn mhm. ich durch die Stadt gehe, dazu führt, dass unser räumlicher Orientierungssinn tatsächlich auch nachlässt. Das heißt, von daher sich selbst oder seinen Orientierungssinn zu fordern, mhm. ja, immer wieder den anzuregen und sich nicht auf technische Hilfsmittel zu verlassen, scheint sehr gut zu sein.
Permanent nachlässt oder baut er sich wieder auf, sobald ich das Telefon weglege?
Wahrscheinlich würde man denken, dass er sich wieder aufbaut, aber dazu gibt es keine guten Daten aktuell.
Das war jetzt der biologische Teil der Orientierung. Wie funktioniert das psychologisch?
Genau. Letztendlich gibt's eine relativ enge Korrespondenz zwischen dem, was da auf Zellebene abläuft und dem, was da eben kognitiv abläuft. Und deswegen finden wir dieses System auch so interessant, ja, weil es wirklich eines der Systeme ist, der kognitiven Systeme ist, die am besten verstanden sind. Ja, weil wirklich sehr, sehr genau durch die ganzen Tierstudien beschrieben worden ist, wie machen das diese Zellen, wie berechnen die Orientierung, wie berechnen die Position, was passiert mit dieser Information. Das ist sehr, sehr gut beschrieben und viel besser, als es in anderen kognitiven Domänen der Fall ist. Von daher ist das für uns ein sehr interessantes System. Wie geht das auf psychologischer Ebene? Letztendlich, wie wir es eben besprochen haben, ja, dass ich also quasi, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt in einer neuen Umgebung mhm. und will die jetzt lernen. Ich bin umgezogen in eine neue Stadt und will die jetzt lernen. Ja, so, und dann bewege ich mich durch diese Stadt und nehme eben permanent Sinneseindrücke auf. Das heißt, ich sehe irgendwelche Häuser, ich sehe irgendwie eine Kirche, keine Ahnung, irgendwelche Plätze und messe permanent zum Beispiel Beziehungen zwischen solchen markanten Punkten. Das heißt, wenn ich jetzt zum ersten Mal beim Bäcker bin und dann gehe ich weiter und dann misst mein Gehirn die ganze Zeit, okay, wie weit ist die Strecke, die ich zurückgelegt habe, in welche Richtung ging das ungefähr? Und wenn ich dann am nächsten interessanten Platz ankomme, kann ich daraus quasi so eine Art Vektor berechnen. Ich kann quasi berechnen, okay, wie liegen diese beiden Plätze zueinander? Ja, und so kann ich mir Stück für Stück immer wieder so eine Karte aufbauen. Die wird am Anfang unpräzise sein, die wird am Anfang sehr viele schlechte Schätzungen beinhalten. Das ist so
der Effekt, man kommt um die Ecke und hat da eigentlich ein Haus erwartet, genau, aber da ist keins.
Genau, oder es steht ein ganz anderes.
Ja, genau.
Genau. Und das heißt, diese Karte ist am Anfang unpräzise, die ist auch mit der ist was verzerrt, ja, und mit zunehmender Erfahrung, wo ich immer wieder meine, sag ich mal, internen Vorhersagen mit dem, was ich tatsächlich sehe, abgleichen kann, mhm. wird diese Karte immer präziser. Ja. Und das funktioniert so in neuen Umgebungen. Und das ist aber auch, dann viele dieser Prozesse greifen dann eben auch wieder an in bekannten Umgebungen. Das heißt, wenn ich eben Routen plane, ja, muss ich immer wieder mir genau überlegen, okay, in welche Richtung ist jetzt mein Ziel? Ja, wie komme ich da am schnellsten hin? Und was interessant ist, dann genügt es eben nicht nur zu sagen, okay, wie liegt jetzt mein Ziel relativ zu dem Startpunkt, wo ich bin? Sondern in der Stadt zum Beispiel muss ich natürlich auch wissen, okay, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt da hinzukommen? Ich kann ja meistens nicht einfach nur geradeaus gehen, weil da sind vielleicht Häuser dazwischen. Ich muss quasi so eine Art Vorstellung des Straßennetzwerks haben, die es mir erlaubt, auch zu sagen, okay, das wäre jetzt die optimale Route, um da hinzukommen.
Wie lange dauert es, bis ich mir das antrainiert habe? Also gibt es irgendwo einen Moment, an dem das Gehirn genug gelernt hat und sagt, so, jetzt kümmere ich mich um andere Sachen, jetzt habe ich die Topografie hier verstanden.
Ja, ja. Also da muss man zum Ersten sagen, dass die Unterschiede zwischen den Menschen sehr, sehr groß sind. Ja, das heißt also, Sie kennen wahrscheinlich selbst auch aus Ihrer Erfahrung Leute, denen es sehr leicht fällt, denen sie extrem guten Orientierungssinn haben, aber vielleicht auch Leute, die sich sehr, sehr schnell verlaufen.
Das bin ich. Ja.
Und die sich auch immer wieder verlaufen.
Ja, das bin auch ich.
Das heißt, die Spannbreite der Fähigkeit ist riesig. Ja, und interessanterweise wahrscheinlich viel, viel größer als bei anderen kognitiven Leistungen. Ja, also in diesem räumlichen Orientierungsvermögen hat man wirklich so eine riesen Spannbreite von Leuten, die man, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man beschäftigt sich mit Arbeitsgedächtnis oder Wahrnehmung, hat man natürlich auch eine Varianz zwischen Leuten, aber die ist meist nicht so groß. Ah. Und warum auch immer ist sie beim räumlichen Orientierungsvermögen extrem groß. Ja.
Warum auch immer heißt, Sie wissen es nicht.
Nee, es ist nicht völlig verstanden. Das ist nicht völlig verstanden.
Und können Sie es denn wenigstens sehen? Also wenn Sie den Leuten ja in den Kopf gucken, können Sie sehen, wie gut die räumliche Orientierung ist oder nicht? Oder müssen Sie die
also erstmal rumrennen lassen? Wir sehen tatsächlich, also an der Struktur des Gehirns sieht man es nicht. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass wenn man jetzt irgendwie eine Kernspin-Aufnahme machen würde von der Struktur des Gehirns sagt, aha, ich gucke mir jetzt bestimmte Regionen an, wo ich weiß, die haben was mit Orientierung zu tun, dann sehe ich nicht, ob jemand gut oder schlecht ist. Ja. Man sieht es allerdings an Aktivierungsmustern. Das heißt, wir machen ja viel Studien mit sogenannter funktioneller Kernspintomographie. Das heißt, da werden ja Blutflussänderungen im Gehirn mhm. gemessen, als sowas wie ein, ja, ich sag mal, ein indirekter Marker für neuronale Aktivität. Mhm. Ja. Und da an diesen Blutflussänderungen sieht man tatsächlich Unterschiede zwischen Leuten, die sich extrem gut und Leuten, die sich extrem schlecht orientieren können.
Kann man das auch unterwegs messen? Also gibt es irgendwie so, keine Ahnung, so einen Helm, den Sie mir aufsetzen können? Mhm. Und dann
nicht schwierig. Es gibt mittlerweile, Sie kennen vielleicht EEG, das mhm. Elektroenzephalographie, wo man quasi Elektroden auf der Kopfhaut anbringt.
So Gummimützen.
Sind genau, das, ja. Und damit eben Ströme letztendlich misst. Mhm. Und da gibt es mittlerweile mobile Systeme tatsächlich, wo man das auch unterwegs machen kann, wo man tatsächlich rumlaufen lassen kann. Das ist aber nicht ganz trivial, weil das Problem, was man dann hat, ist, dass durch die Bewegung des Kopfes, wenn ich jetzt meinen Kopf drehe zum Beispiel, ja. habe ich ganz starke muskuläre Aktivität.
Und die müssen Sie rausrechnen.
Genau, ja. Die erzeugen Artefakte und die sind riesig, diese Artefakte. Ja. Und damit umzugehen, ist nicht ganz trivial.
Ich habe gerade die finstere Idee, könnten Sie da eigentlich dann auch Orientierungslosigkeit induzieren, wenn einer mit so einer Mütze rumläuft, indem Sie Strom draufgeben?
Ja. Also da muss da gut, also es gibt ja, wir haben selbst auch schon Studien gemacht mit einer Methode, die nennt sich TMS, transkranielle Magnetstimulation. Ja, das ist quasi, man hält dann eine kleine magnetische Spule über den Kopf und induziert dann kurze magnetische Impulse, die sowas erzeugt, wie man nennt das eine virtuelle Läsion. Das heißt, dass kurzzeitig, ich sag mal, die Informationsverarbeitung in dem Areal, das unter dieser Spule liegt, unterbrochen oder gestört wird.
Aber das repariert sich wieder, oder?
Das ist nur temporär, genau. Und da kann man tatsächlich, das haben wir auch schon gemacht, tatsächlich bestimmte Orientierungsfunktionen mit stören. Ja, das heißt nicht, dass sie dann komplett ausfallen, aber dass sie zumindest gestört sind, beeinträchtigt sind. Das Problem dabei ist allerdings, dass viele der Regionen, die uns interessieren und die für räumliches Orientierungsvermögen sehr wichtig sind, liegen sehr tief im Gehirn drin. Mhm. Ja, und die kann man quasi von außen nicht wirklich erreichen. Ne? Oder man müsste so einen starken Impuls geben, dass dann auch die Leute anfangen können. Da würde man vielleicht auch Zuckungen auslösen im Gesicht, weil dann Muskeln stimuliert werden. Das würde keiner mitmachen. Ja, will man auch nicht machen. Das heißt also, so zu stören ist schwierig. Das sind halt alles Sachen, die, sagen wir, im Tiermodell geht das mhm. extrem gut. Ja, da kann man dann sehr präzise sagen, okay, ich suche mir jetzt eine Region aus, vielleicht sogar einen bestimmten Zelltyp und werde den zum Beispiel durch Licht kurzzeitig unterbrechen und gucke dann, was zeigt sich dann auf Verhaltensebene für ein Defizit.
Ja, was zeigt sich denn dann für ein Defizit? Also angenommen, Sie halten mhm. mir so einen Magneten an den Kopf und mhm. machen kurz Klick. Mhm. Was mache ich denn? Laufe ich dann gegen die Wand oder wie muss ich mir das vorstellen?
Gegen die Wand, so schlimm ist es nicht. Also wir haben uns Studien gemacht zu einer Funktion, das nennt sich räumliches Aktualisieren, was auch für das Lernen von Raum sehr wichtig ist. Also stellen Sie sich vor, Sie sehen mich jetzt hier.
Ja.
Und jetzt stellen Sie sich vor, jetzt gehen Sie 3 Schritte weiter oder 5 Schritte weiter in die Ecke und gucken immer geradeaus. Das heißt, Sie sehen mich irgendwann nicht mehr. Und dann würde ich Sie bitten, einfach mal dahin zu zeigen, wo Sie glauben, wo ich sitze, obwohl Sie mich nicht mehr sehen.
Das sollte ich eigentlich recht präzise hinkriegen.
Genau, das sollte ich recht präzise hinkriegen. Und da ist tatsächlich so, wenn man da diese transkranielle Magnetstimulation hier mittig über dem sogenannten Parietalkortex appliziert, dann sind die Leute deutlich schlechter. Das heißt, dann kriegen die es nicht mehr hin, dann wird plötzlich ihr Zeigeverhalten sehr ungenau, ja, und sie haben so Schwierigkeiten, solche räumlichen Positionen sich zu merken.
Warum altert das eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage.
Schon wieder.
Vielleicht gehen wir noch ein bisschen auf die Zellebene zurück. Also diese Gitterzellen zum Beispiel, die hat man gefunden in einer Region, die nennt sich entorhinaler Kortex. Mhm. Ja, die sitzt vor dem Hippocampus. Haben Sie vielleicht schon gehört, Hippocampus ist eine sehr, sehr wichtige Struktur für Gedächtnisbildung allgemein. Und in dem entorhinalen Kortex haben wir jetzt diese Gitterzellen, die eben wie so ein GPS-System funktionieren. So, und warum auch immer ist dieser entorhinale Kortex oder genauer gesagt bestimmte Schichten des entorhinalen Kortex sehr, sehr anfällig für altersbedingte Veränderungen. Das heißt, man sieht da sehr früh im Alter schon Veränderungen in der Zellstruktur zum Beispiel, die möglicherweise die Funktion dieser Zellen beeinträchtigen. Und was auch besonders interessant ist für in unserem Kontext jetzt, ist, dass wenn man sich den Verlauf der Alzheimer-Erkrankung anschaut, dann wissen wir, da werden ja verschiedene Proteine eingelagert, Zellen sterben langfristig ab, dann sieht man, dass der entorhinale Kortex einer der Strukturen ist, die ganz, ganz früh im Verlauf der Alzheimer-Erkrankung betroffen sind, vor vielen anderen Erkrankungen. Ja. Und von daher haben wir eben auch die Hypothese, dass möglicherweise solche räumlichen Orientierungsstörungen sehr, sehr früh im Laufe der Krankheit auftreten können und dass sie möglicherweise, ich sage mal, sowas wie einen sehr sensitiven Marker darstellen könnten, um Patienten im frühesten Stadium der Erkrankung erkennen zu können. Weil das ist ja heute ein sehr großes Problem, dass die Diagnostik, die in der Praxis angewendet wird, nicht in der Lage ist, Patienten in den frühen Stadien zu entdecken. Ja. Man geht davon aus, wenn jemand so auffällig ist, dass er wirklich schon merkbare Gedächtnisstörungen zum Beispiel hat.
Diese Uhrenmalen, was man dann...
Genau, oder kleine oder Wortfindungsstörungen, ja. Solche Sachen. Man geht davon aus, dass im Durchschnitt die Erkrankung dann schon circa 10 Jahre lang im Gange ist, ja, bevor das so auffällig wird. So, und dann ist aber so, dass sowas wie räumliches Orientierungsvermögen wird nicht gemessen. Dafür gibt es aktuell keinerlei standardisierten Testverfahren. Das heißt, wenn Sie heute zum Neurologen gehen, wird er alles Mögliche mit Ihnen machen, aber höchstwahrscheinlich nicht das räumliche Orientierungsvermögen messen, weil es keine standardisierten Verfahren gibt.
Warum gibt es die denn nicht? Warum, machen Sie doch mal welche.
Wir sind dran.
Ach so.
Da sind wir dran. Das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, das ist nicht ganz so trivial zu untersuchen wie eben andere Funktionen. Ja,
also ich hätte gedacht, also wenn man das mit Uhrenmalen machen kann, dass man das vielleicht dann auch mit gehen Sie in die Ecke und zeigen Sie auf mich machen könnte oder sowas.
Ja, das ist zu einfach. Das ist einfach. Okay. Das Wichtige ist ja, das muss ja standardisiert sein.
Ja.
Ja, das heißt, ich muss ein Verfahren haben, was überall gleich aussieht, weil bei vielen solcher Tests ist ja so, dass ich dann habe ich irgendwelche Normwerte, das heißt, da wurden große Stichproben untersucht, dann sagt man, okay, hier ist so ein Normbereich und wenn jetzt ein Patient irgendwie unterhalb dieses Normbereichs ist, dann ist er auffällig, dann müssen wir genauer gucken. Und dafür ist natürlich wichtig, dass man standardisierte Bedingungen hat. So, dann muss man sich überlegen, wenn ich jetzt räumliches Orientierungsvermögen untersuchen will, ich bin jetzt irgendwo in der Praxis, was ist denn eine standardisierte Bedingung? Wie kann ich denn da so eine Aufgabe schaffen, die überall, egal bei welchem Arzt oder welcher Klinik sind, gleich aussieht? Bei Uhrenmalen ist das ja so.
Ja.
So, und
Sie bräuchten also praktisch so ein Ding, was der Augenarzt hat mit den Buchstaben. Ne?
Zum Beispiel, genau. So, und dann haben wir ja gesagt, Orientierungsvermögen hat was zu tun damit, dass ich auch körperbasierte Reize habe. Das heißt, ich muss irgendwie die Möglichkeit haben, auch vielleicht rumzulaufen, ja, nicht nur irgendwie vom Computer zu sitzen und irgendwie mir irgendeine Animation anzuschauen, sondern mein Körperreiz ist auch wichtig. Mhm. Das heißt, ich muss irgendeine Situation schaffen, wo jemand irgendwie rumlaufen kann, eine räumliche Aufgabe lösen muss und trotzdem das Gleiche sieht, egal wo er getestet wird. Ja. Und das ist ja nicht ganz trivial. Und da ist es halt so, dass jetzt mit dem Aufkommen der virtuellen Realität jetzt plötzlich die Möglichkeiten geschaffen sind, dass wir sehr standardisierte, kontrollierte Situationen erzeugen können, dass das technologisch auf einem sehr guten Niveau ist, dass auch, sagen wir, finanziell attraktiv ist. Sprich, die Technologie ist ja mittlerweile sehr, sehr billig geworden. Mhm. Als wir in Magdeburg angefangen haben, vor 7 Jahren, haben wir die ersten Head-Mounted Displays, also diese 3D-Brillen für, ich glaube, 25.000 Euro gekauft.
Ja.
Heute gehen sie zu Saturn oder Mediamarkt und kriegen sie für 300-400.
Ja.
Das heißt, der Preisverfall ist natürlich enorm und gleichzeitig ist die Qualität sehr angestiegen. Ja. Was natürlich viel mit dem Gaming-Markt zu tun hat, ja, weil da quasi die ganze Entwicklung vorangetrieben worden ist und wir profitieren letztendlich davon.
Sind diese Brillen gut genug, um einen solchen standardisierten Test zu entwickeln oder brauchen wir da noch ein paar Entwicklungsschritte?
Mittlerweile ja.
Also auf jeden Wie Fall. Sieht Ihr Test aus, wenn Sie sagen, Sie arbeiten dran?
Genau.
Also was sehe ich, wenn ich die Brille aufsetze?
Also wir arbeiten aktuell mit einem Test, wo es wirklich nur ganz simpel darum geht, seine Position im Raum zu aktualisieren. Und das sieht dann so aus, stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Wiese, ja, vielleicht mit Entfernung sehen Sie ein paar Berge, die Ihnen erlauben, so ein bisschen Ihre Orientierung zu messen. Und dann werden Sie entlang eines bestimmten Pfades geführt. ja, virtuell. Sie sehen da irgendwas, zum Beispiel einen Ballon, der vor ihnen herfliegt, dem müssen sie folgen. Oder es wird auf dem Boden markiert. Sie müssen
währenddessen Weg ablaufen. Laufe ich durch den Raum.
Genau, okay. Sie laufen tatsächlich durch den Raum.
Das heißt, der Neurologe braucht Platz.
Ein bisschen, aber wir haben versucht, das wirklich so auf einen relativ kleinen Raum runterzubrechen. Vielleicht so 3x4 Meter, 5x5 Meter, ja. Und das geht wahrscheinlich. Ja, das sieht ganz vielversprechend aus, die Daten, die wir haben, dass wenn man dazu einen kurvigen Pfad abläuft und dann am Schluss ist dann die Aufgabe, okay, jetzt bist du hier und jetzt gehe bitte auf direkten Wege zu deinem Startpunkt zurück, da wo du hergekommen bist. Ja, das heißt, man muss also quasi die ganze Zeit messen, okay, wie bin ich jetzt da gelaufen, wie lange bin ich gerade ausgelaufen, wie habe ich mich gedreht, und um dann am Schluss sagen zu können, okay, jetzt bin ich hier und der Startpunkt ist genau in die Richtung, keine Ahnung, 3,5 Meter entfernt, da gehe ich jetzt hin. Ja, so, und da bei solchen relativ einfachen Aufgaben sieht man tatsächlich schon deutliche Unterschiede zwischen, ich sag mal, gesunden, älteren Menschen und Menschen, die schon in diesen frühen oder vorklinischen Phasen der Alzheimer-Erkrankung sich befinden. Und da sind wir gerade dran, sehr stark daran zu arbeiten und das weiterzuentwickeln, zu gucken, okay, wie kann man solche Tests so sensitiv wie möglich machen, weil man hat ja immer zwei Herausforderungen. Man muss zum einen sensitiv sein, das heißt, man muss tatsächlich die Patienten, die eine Erkrankung haben, entdecken können. Aber es muss auch spezifisch sein. Es darf jetzt nicht sein, dass ich plötzlich alle Patienten entdecke damit, aber auch 30% der Leute, die eigentlich gesund sind.
Ja, so Typen wie mich, die sich sowieso nicht so ordentlich
orientieren können. Genau, das ist quasi die Herausforderung, ja, dass man da quasi einen Test so entwickeln kann, dass quasi Gesunde ihn noch gut schaffen können und dass, wenn aber dann eine beginnende Pathologie ist, dass dann tatsächlich das massiv auch auf der Verhaltensebene widerspiegelt.
Wie weit sind Sie davon entfernt, sowas marktreif zu machen?
Marktreif? Also wir sind aktuell, wie gesagt, dabei, mehreren Studien parallel diesen Test zu entwickeln, zu voranzutreiben, zu erforschen. Wir machen auch gleichzeitig immer wieder Forschung auf neurophysiologischer Ebene. Das heißt, wo wir dann gleichzeitig Kernspin-Untersuchungen machen und gucken, okay, sehen wir zum Beispiel eine Korrespondenz zwischen, was machen diese Gitterzellen, von denen ich eben sprach, und wie gut sind die Leute in solchen Tests? Ja, und da haben wir jetzt zum Beispiel im letzten Jahr schon gefunden, dass tatsächlich bei den Leuten, bei denen das Gitterzellensignal zeitlich instabil ist, ja, das heißt, wo die Position, wo die mal hier feuern, mal da feuern, nicht mehr so richtig genau letztendlich wissen, an welchem Ort sie eigentlich feuern sollen, ja, dass die Leute auch extreme Probleme haben in solch einem Test.
Ja. Sind das dann auch die Leute, die später Alzheimer kriegen?
Auf jeden Fall haben sie erhöhte Wahrscheinlichkeit, ja.
Genau. Können Sie die denn überhaupt voneinander unterscheiden? Also wenn Sie sagen, zehn Jahre vorher, also Sie gucken 10 Jahre vorher hin, jetzt kann es ja sein.
Ja gut, dazu muss man sagen, also wie gesagt, im Moment geht man davon aus, okay, 10 Jahre vorher hat die Erkrankung begonnen, ist ja auffällig werden. So, jetzt ist die Frage, okay, wir werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, mit so einem Test jetzt die Leute schon in dem Punkt 10 Jahre vorher zu entdecken, aber vielleicht 5 Jahre vorher oder vielleicht 3 Jahre vorher. Und allein das wäre schon ein riesiger Gewinn, ja. Weil man dann natürlich, wenn es denn irgendwann mal eine effektive Alzheimer-Therapie gibt, ja, die Leute viel früher in der Therapie zuführen kann und dadurch quasi alles, was in den 3 oder 5 Jahren passiert, quasi stoppen oder aufhalten oder zumindest verlangsamen kann, ja, und dadurch natürlich das Leiden der Patienten und auch der Angehörigen massiv reduzieren kann.
Ich bin immer noch in der Zukunft. Was sage ich denn dem Neurologen? Also, ich habe Angst vor Alzheimer. Machen Sie mit mir mal den Virtual Reality Test vom Wolbers. Oder machen Sie mit mir mal den Wolbers. Das müsste ja dann eigentlich eine Standarduntersuchung ab dem, was weiß ich, 35. Lebensjahr sein, oder nicht?
Ja, kann man sich durchaus vorstellen. Ja, klar. Ich denke, das sind wahrscheinlich auch Sachen, die kommen werden, ja. Dass dann irgendwann sagt, okay, ich mache jetzt bei meinem jährlichen Checkup nicht nur vielleicht Herz-Kreislauf-Funktionen, sondern auch vielleicht kognitive Untersuchungen, ja. Und dann, wir sind ja auch nicht die einzigen, die an solchen Sachen arbeiten. Gibt's auch viele andere, die auch sehr interessante, zum Beispiel App-basierte Lösungen entwickeln, um jetzt Gedächtnis im Alltag auch messen zu können. Also nicht nur nach dem Wort, wenn ich jetzt beim Neurologen bin, sondern auch im Alltag, dass ich vielleicht eine App mir aufs Handy laden kann, mit der ich im Alltag immer mal wieder mein Gedächtnis messen kann, zu gucken, sehe ich da plötzlich, dass sich das verändert. Ja. Also da gibt es ja viele verschiedene Ansätze und uns auch sehr viele vielversprechende Ansätze. Und wahrscheinlich wird es irgendwann auf so einen Mix hinauslaufen. Ne. Und aber das ist auf jeden Fall was wofür sehr, sehr viel Potenzial ist und wo man wirklich sich vorstellen kann, dass das irgendwann Teil von Routineuntersuchen im Alter vielleicht wird, dass man eben nicht nur Herz-Kreislauf-Funktionen, anderen Blutdruck, was das sich anschaut, sondern eben auch Kognition.
Ist ja auch ein Riesenmarkt. Kann man ja immer sagen, ich meine, wie viele Leute wollen wissen, wie ihr Blutdruck ist, wie ihr Blutzucker ist, ständig.
Genau.
Das ist ja gerade um die Volkskrankheiten irgendwie ein bisschen früher zu erkennen. Es gibt ja so Dinge, von denen will man eigentlich nichts hören, ne? So Altern, Verfall und sowas. Warum forschen Sie gerade in so einem Bereich? Sie hätten sich doch auch irgendwas aussuchen können, was Sie nicht irgendwann selber trifft.
Also zum einen ist ja nicht so, dass es bei allen immer auf massiven Verfall hinausläuft. Ja. Nee, muss man wirklich sagen. Ja, also es gibt mittlerweile auch viele Studien zu sogenannten, ich sag mal, Super-Agern oder Successful-Agern. Das heißt also Leute, deren kognitive Funktion, auch wenn sie 70, 80 sind, noch vergleichbar ist mit Leuten von 40, 50-Jährigen. Ja. Das heißt also Leute, die es wirklich schaffen, ihre kognitives Leistungsniveau auf einem sehr hohen Level zu halten und wo man überhaupt nicht von Abbau irgendwie sprechen kann.
Zumindest jetzt
auf der kognitiven Ebene. Genau, da wird gerade sehr, sehr viel geforscht. Ja. Das ist extrem interessant. Und auch das ist noch nicht genau verstanden. Es gibt natürlich schon so die klassischen Faktoren, die auf jeden Fall das begünstigen, wie Sport treiben, wie gesunde Ernährung, wie sich ständig Neuem auszusetzen und nicht versuchen, immer nur das Gleiche, immer nur in Routinen gefangen zu sein.
Hören Sie doch mal auf, mir das alles reinzureiben.
Das sind auf jeden Fall Faktoren, die das begünstigen. Ja, das begünstigen. Und gerade letzte Woche ist eine Studie veröffentlicht worden, die so ein bisschen darauf hindeutet, dass die Bildung von neuen Nervenzellen, ja, wissen vielleicht, dass im Hippocampus dieser Struktur, die sehr wichtig für Gehirn, für Gedächtnisbildung ist, dass in dieser Struktur bis ins hohe Alter hinein immer noch neue Nervenzellen gebildet werden, sogenannte Neurogenese. Und letzte Woche ist eine Studie publiziert worden, die darauf hindeutet, dass bei Alzheimer diese Neurogenese massiv in den Keller geht. Ja, dass da plötzlich da kaum noch neue Nervenzellen gebildet werden. Das ist natürlich sehr interessant, weil man sich dann überlegen kann, okay, können wir jetzt durch Strategien, die Bildung dieser Nervenzellen auf einem hohen Level hält, ja, möglicherweise auch dadurch den kognitiven Abbauprozessen entgegenwirken.
Können wir? Wissen wir nicht.
Also da muss ich wiederum auf die Tierdaten zurückgreifen, okay, ja. Die dann wirklich zeigen, das, was ich eben auch sagte, ja, dass tatsächlich starke körperliche Aktivität, dass auch, wenn Tiere immer wieder neuen Umgebungen ausgesetzt werden, dass tatsächlich das auch die Bildung von neuen Nervenzellen anregt, ja, im Hippocampus. Also das heißt, dass sowas einen sogenannten neuroprotektiven Effekt hat. Das heißt, dass möglicherweise der Hippocampus in seiner Gesamtheit auf dem Funktionsniveau gehalten werden kann, was deutlich höher ist als das, was normal in solchem Alter passiert.
Was für ein Wissenschaftler sind Sie eigentlich? Also was haben Sie eigentlich gelernt? Was für ein Wissenschaftler sind Sie eigentlich? Wie, ja. Nein, das ist natürlich die Frage nach dem Werdegang. Was muss man lernen, um zu arbeiten, was Sie arbeiten?
Genau, also ich bin tatsächlich studierter Psychologe. Ich habe in Berlin und dann später in Hamburg Psychologie studiert und habe dann aber relativ früh gemerkt, dass mich eigentlich so dieser Grenzbereich zwischen Psychologie und Neurologie, Neurowissenschaften am meisten interessiert. Ja. Da lief das dann damals unter Neuropsychologie und habe dann in Hamburg auch promoviert in einer Uniklinik, in einer Arbeitsgruppe in der Neurologie und bin dann in die USA gegangen, war dann mehrere Jahre in Kalifornien tätig, in einem Zentrum, was sich damals schon sehr stark auf Raumkognition, räumliche Orientierung spezialisiert hatten, wo auch virtuelle Realität schon ein großes Thema war. Das war damals schon so Ende der 90er, Anfang 2000er und die schon sehr, sehr führend da waren. Und bin dann nach Edinburgh gegangen und hatte da eine Position, man sich damals Senior Lecturer, vergleichbar sowas wie eine Art Junior-Professur hier, und habe da meine erste Gruppe geleitet und das war ein Zentrum, das sehr, sehr stark von Tierforschung geprägt war. Ja, und das war für mich von daher eben sehr interessant, weil eben gerade diese ganze Literatur mit Platzzellen, Gitterzellen damals wirklich sehr im Boom war. Und man das Gefühl hat, okay, hier kann ich sehr viel mehr erfahren über tatsächlich, wie genau funktionieren diese räumlichen Prozesse, diese räumlichen Berechnungsprozesse im Gehirn und was können wir daraus für Hypothesen, für Vorhersagen für den Menschen ableiten. Ja. Und war dann mehrere Jahre da und habe da auch tatsächlich erst angefangen, den Altersaspekt in meine Forschung zu integrieren. Also vorher hatte ich wirklich reine Grundlagenforschung gemacht, nach dem Motto, wie funktioniert Orientierungsvermögen im jungen, gesunden Gehirn, sowohl auf neuropsychologischer als auch auf kognitiver Ebene. Und habe da aber, weil es dort auch ein großes Aging-Zentrum gab, haben wir da die ersten Schritte in Richtung Altern gemacht und angeschaut, okay, wie verändern sich eigentlich solche Funktionen im Alter? Und das war höchst spannend. Und hatte dann 2012 eben das Angebot, ans DZNE, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, zu wechseln und dort eben eine Professur anzutreten mit dem Namen Alter und Kognition.
Ist das eigentlich was Studenten gerne machen? Oder haben sie ein Nachwuchsproblem?
Was meinst du? Also generell dieses konkrete Thema Alter und Kognition oder kognitive Neurowissenschaften insgesamt?
Na, ich glaube, kognitive Neurowissenschaften sind unfassbar beliebt.
Das sind sehr beliebt,
ja. Ja. Und Ihr Fachbereich?
Nö, da können wir uns eigentlich nicht beschweren.
Okay.
Können wir uns nicht beschweren. Also wir haben eigentlich immer wieder, wenn wir Stellen ausschreiben, eigentlich immer sehr gute Bewerbungen. Ich muss dazu auch sagen, wir rekrutieren weltweit. Mhm. Also wir sind nicht irgendwie auf Deutschland beschränkt, sondern schreiben solche Stellen natürlich weltweit aus. Und da kriegen wir eigentlich immer gute Bewerbungen. Da hat vielleicht ein bisschen auch mit zu tun, dass eben virtuelle Realität bei uns ein sehr prominentes Thema ist, ja, und das natürlich finden auch viele interessant. Also auch diese Kombination zwischen, sag mal, klassischer Neurowissenschaft und interessanten technologischen Entwicklungen, Digitaltechnologie finden viele Studenten auch interessant. Und von daher ist das für viele auch reizvoll.
Wie Orientierungsstörungen aussehen, haben wir besprochen. Woher die kommen, haben wir besprochen. Was man dagegen machen kann, haben Sie auch gesagt. Im Grunde sich orientieren und zwar immer wieder neu. Das ist der einzige Trick.
Nee, es gibt durchaus im Alltag, ich sag mal, einfache Strategien,
die ja.
man benutzen kann. Ja. Klassiker, da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, wäre sowas, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt in einer neuen Umgebung unterwegs bin, so, und ich gehe jetzt da, komme an eine Kreuzung, einfach sich mal kurz umzudrehen. Und zurückzugucken, okay, was war ich jetzt, wie sahen eigentlich die letzten 300 Meter aus, 500 Meter aus, die ich jetzt entlang gelaufen bin, ja, um quasi immer wieder so eine Korrektur zu haben, okay, ja. Wenn ich eigentlich denke, der Bäcker oder die Sparkasse, die war jetzt da hinten, stimmt das wirklich, ja, oder wie sieht's, wie weit war die aus, in welche Richtung ist die denn tatsächlich, das immer wieder machen, ja, scheint sehr zu helfen, seine Karten, seine kognitiven Landkarten zu korrigieren, zu präzisieren. Was auch interessant ist, wenn man versucht, ich sag mal, sich zu überlegen, okay, wie sieht die Welt eigentlich jenseits dessen aus, was ich gerade sehe? Also konkret, ich laufe jetzt durch eine Straße, da sind rechts und links Häuser. Was ist eigentlich, wenn das Haus jetzt da durchsichtig wäre? Was wäre denn da hinten dran? Ja. Und, oder zwei Straßen weiter. Ja. Das heißt, ständig mal zwingen, zu überlegen, okay, wie sehen eigentlich die räumlichen Beziehungen aus zu Punkten, die ich aktuell gar nicht sehe?
Ja. Muss ich diese Punkte, die ich aktuell nicht sehe, kennen oder darf ich mir die auch imaginieren?
Man kann sich auch imaginieren, tatsächlich. Es gibt sehr interessante Studien zu, ich kann überlegen, das waren Völker auf polynesischen Inseln, ja, die übers Wasser navigieren und die zum Teil extrem lange Strecken zurücklegen und zwar in wirklich Einbäumen. Mhm. Ja. Also die rudern da oder paddeln da übers Meer und die machen hunderte, zum Teil bis zu 1000 Kilometer, ja, um von einer Insel zur anderen zu kommen und da ist nichts dazwischen. Ja. Und da hat man sie lange gefragt, wie machen die das? Ja, und da gab es dann so ethnologische Studien, die das mal ganz genau angeschaut haben. Und die machen es tatsächlich so, wie sie sagten, dass die sich über Jahre hinweg ein Netzwerk von imaginären Inseln anlegen. Das heißt, die stellen sich vor, ah, hier ist jetzt Insel A, da ist Insel B, da ist Insel C. Und dann fahren die diese Inseln ab, während die Reise, obwohl es sie gar nicht gibt. Ja. Und das ist wirklich was Kindern schon beigebracht wird bei diesen polynesischen Völkern. Das heißt, im Kindesalter werden schon immer auf solche Fahrten mitgenommen und da wird gesagt, okay, da vorne ist jetzt hier Insel A, obwohl die nicht existiert. Ja. Und so lernen die Kinder scheinbar sehr gut, aber auch über die Jahre hinweg, wirklich ihre Bewegung extrem präzise zu messen, extrem präzise sich anhand dieser vorgestellten Inseln zu bewegen. Und dann finden die auch eine Insel, die 800 Kilometer entfernt ist, ohne Probleme.
Heißt das, Sie sind besser in der Lage, sich zu orientieren als wir, weil wir uns unsere Karten kaputt bauen?
Wahrscheinlich nicht. Das Interessante ist, dass es gab tatsächlich mal Studien, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, das waren mit den Indianervölkern aus dem Amazonas, die auch sehr gut sich in ihren Umwelten orientieren können, die man dann mal in eine Großstadt gebracht hat und guckt hat, wie waren sie da? Und da waren sie plötzlich schlecht, waren viele von denen schlecht. Ja, das heißt, es sieht schon so aus, dass das Orientierungsvermögen sich auch stark anpasst an die Umgebung, der wir ausgesetzt sind. Und letztendlich in der Lage ist, diese Umgebungsreize wahrzunehmen und daraus sich zu orientieren. Klassisches, ein gutes, sehr gutes Beispiel ist auch, sind Studien mit Inuit in Nordkanada, wo man gezeigt hat, dass die neue Generation der Inuit, die jetzt, also die, was die ja machen, ist, dass sie im Norden Kanadas dann häufig über endlose, sag ich mal, Flächen unterwegs sind, ja, und im Winter ist da nur Schnee. Das heißt, das sind keine markanten Punkte, an denen ich mich orientieren kann, ja. Und da gab es wirklich in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, das ist vor allem seit dem Aufkommen von GPS-Navigation, immer mehr Todesfälle unter den Inuit, die es vorher so nicht gab. Ja, und dann haben sich das auch mal Anthropologen angeschaut. Und der Grund ist wohl tatsächlich, dass wenn die Technologie ausfällt, nach dem Motto, keine Ahnung, Batterie, im Extremfall die Batterie ist alle, ja, dann ist die jüngere Generation der Inuit nicht mehr in der Lage, den Weg nach Hause zu finden. Ja, einfach, weil sie sehr stark auf die Technologie verlassen haben. Und was machen im Gegensatz dazu die ältere Generation? Und die hat zum Beispiel gelernt, aus Schneemustern Richtungen zu lesen. Ja, das heißt, die wissen sehr genau, wie die Winde wehen, wie sich das niederschlägt in dem Schneemuster, wie der Schnee vielleicht kleine Haufen oder Linien bildet, ja. Und haben es geschafft, sich anhand dieser Muster im Schnee perfekt zu orientieren, ja, und auch da Strecken von Hunderten von Kilometern zurückzulegen, um genau zu wissen, okay, wo komme ich her, wo muss ich hin? Und das zeigt wiederum sehr schön, wie sie der Orientierungssinn eben auch anpassen kann an die Umgebung und das, was die Natur zum Beispiel in dem Fall mir bietet.
Das mit dem Schnee, machen die das intuitiv oder müssen die sich da wirklich drüber Gedanken machen? Also jeweils wie der Spurenleser sich jetzt aktiv darum bemüht oder?
Ja gut, aber das ist natürlich irgendwann ist das so, ich sag mal, automatisiert. Ja, die gucken dann einmal den Schnee und wissen genau Bescheid. Ja, die müssen ja nicht mehr groß nachdenken, auch wie die lesen quasi den Schnee. Ja. Und genauso das, was ich eben sagte mit den Inseln, das ist genau das Gleiche. Das sind jahrelanges Training, was die dann machen, schon mit den Kindern. Irgendwann können die das so automatisch, da müssen die nicht mehr groß drüber nachdenken. Ja.
Wenn es sinnvoll wenn es gut für meinen Orientierungssinn ist oder gut gegen Orientierungsstörungen ist, mich in neue Umgebungen zu begeben, wie mache ich das in meinem normalen Alltag, in dem ich 5 Tage die Woche am selben Ort arbeite, am selben Ort wohne und ja, vielleicht 2 verschiedene Wege habe, zu meiner Arbeit zu kommen.
Genau. Im Prinzip, wenn es möglich ist, zu gucken, gibt es nicht nur 2, gibt es vielleicht doch noch 3, 4, 5 andere Wege, die ich nehmen kann. Ist ja vielleicht auch nicht schlimm, wenn der Weg mal 3 Minuten länger ist als der optimale Weg. Ja. Aber sagen wir, das Leben besteht ja nicht nur aus dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zur Wohnung und zurück. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form eine Navigationsaufgabe vor mir habe, ich treffe mich abends mit Freunden im Kino, ich gehe ins Theater, ich gehe essen und so weiter, immer mal überlegen, okay, muss ich das jetzt wirklich mit Google Maps meinem Handy machen, diesen Weg ablaufen? Oder kann ich vielleicht auch mal selbst mir vorher auf eine Karte gucken, mir selbst überlegen, wie komme ich eigentlich dahin?
Mal wieder einen Falkplan kaufen?
Zum Beispiel. Ja, man kann es ja auch mit Google Maps, ist ja nicht schlimm, also Google Maps ist ja nicht schlimm. Ja. Ja, aber man kann ja sagen, okay, ich schaue mir vorher die Karte auf Google Maps an. Und dann aktiviere ich nicht die Routenoption, sondern gehe einfach mal selbst. Ja, und schaue dann mal vielleicht auch mal zwischendurch, okay, ich glaube, ich bin jetzt hier. Was sagt mir denn Google Maps, wo ich bin? Ja.
Kann ich meinen Raum auch verändern, während ich in ihm bin? Also eine praktische Übung für den Büroalltag. Stellen Sie sich auf den Kopf oder so. Also sowas hätte ich jetzt erwartet.
Ja, klar, man kann natürlich sein Büro umstellen, seinen Schreibtisch woanders hinstellen. Das ist aber nicht so wirklich hilfreich.
Also es macht jetzt nichts mit meinem Orientierungssinn, wenn ich das Glas jetzt auf die rechte Seite stelle, obwohl es die ganze Zeit auf
der linken Seite. Also ich sag mal, die Hauptherausforderung bei der Orientierung ist ja, dass ich Punkte miteinander in Beziehung setzen muss, die ich nicht gleichzeitig sehe.
Ja.
Das heißt, wenn Sie sagen, okay, hier, Sie wohnen hier und da ist Ihre Arbeit, diese Punkte werden Sie niemals gleichzeitig sehen.
Ja.
Das heißt, Sie müssen sich räumliches Wissen erschließen, dadurch, dass Sie von A nach B gehen. Wenn Sie jetzt hier in dem Raum sind, dann sehen Sie alles. Ja. Da gibt's keine Unsicherheit. Ja. Und auch wenn ich jetzt mein Glas auf die andere Seite oder den Schreibtisch da hinten stelle, ich drehe mich einmal rum und sehe alles. Ja. Von daher ist das was anderes, in einem Raum zu sein, versus sich wirklich in einer komplexen Umgebung zu orientieren.
Ist es besser zu gehen oder darf ich auch fahren? Ist es besser mit dem Fahrrad? Ist es besser mit dem Auto?
Also das Wichtigste ist wirklich aktive Kontrolle zu haben. Ja, es gibt ja immer diese klassischen Studien oder Beobachtungen, wo man sagt, okay, als Beifahrer merke ich mir nichts. Ja, ich selbst eine Route fahre, kann ich das sehr gut, aber wenn ich ein Beifahrer habe, keine Ahnung, wo ich eigentlich hergekommen bin, wo es hingeht. Und da ist auch was dran. Das sind 2 Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist Aufmerksamkeit. Oft ist es schon so, natürlich, dass als Beifahrer ich mich nicht so stark konzentriere, vielleicht auf den Verkehr, wie ich gefahren bin. Und zweitens ist aktive Kontrolle, sprich selbst Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Also selbst, okay, hier bin ich in der Kreuzung und jetzt geht's hier rechts. Ja, und dann mache ich auch diese Handlung. Ob das jetzt mit dem Fahrrad ist, ob das jetzt mit Gehen ist, ob das im Auto ist, ist wahrscheinlich nicht so relevant. Ja, aber diese aktive Kontrolle und Aufmerksamkeit auf das, was ich hier mache, das sind entscheidende Faktoren, die eben determinieren oder vorhersagen, wie gut kann ich mir tatsächlich so einen Raum merken.
Würde es helfen, wenn ich mir die aktive Kontrolle jeweils bewusst mache, also Mindfulness in meine Lenkbewegung bringen würde, oder ist das dann schon wieder albern?
Ja, also das Interessante ist natürlich, dass diese aktive Kontrolle irgendwann ist aber so ein Stück weit runtergefahren wird, wenn ich eine Route sehr gut kenne.
Ja.
Ja, also Klassiker, wenn ich immer die gleiche Route im Auto oder im Fahrrad oder zur Arbeit fahre, denke ich immer gar nicht mehr nach. Ja. Und manchmal merkt man an sich selbst, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich die letzten 2 Minuten gemacht habe, ja, weil das alles so wie so ein Autopilot abläuft. Ja. Deswegen, diese aktive Kontrolle ist eben besonders dann wichtig, wenn ich in neuen, unbekannten Umgebungen bin und mich da auf seine Entscheidung, klar, wenn man da per Mindfulness sich auf seine Entscheidung noch viel bewusster macht, würde es wahrscheinlich auch helfen.
Ja, dann nehme ich nichts anderes mehr wahr, zum Beispiel den Fahrradfahrer, der kreuzt.
Das wäre nicht so gut.
So, jetzt wissen wir, wie halten wir unseren Orientierungssinn möglichst im Gang, am Leben, wie nennt man das denn, alert. Mhm. Aber was mache ich denn, wenn er schon kaputt ist? Also Prävention ist die eine Sache. Wie behandeln wir einen gestörten, zerstörten Orientierungssinn? Mhm.
Gibt es bis jetzt noch keine wirklich gut etablierten Ansätze, muss man wirklich sagen. Es gibt tatsächlich sogar Menschen, die von Geburt an oder wahrscheinlich genetisch bedingt, ich sag mal im Extremfall, gar keinen Orientierungssinn haben. Ja.
Gar keinen, im Sinne von, ich glaube, das kann man sich als halbwegs normaler Mensch nicht vorstellen. Kann
es
sich nicht vorstellen,
aber es gibt tatsächlich, gibt's da einige klinische so Fallstudien dazu, die zeigen, es gibt Leute, die haben keinen Orientierungssinn. Ja, und für die ist dann zum Beispiel, ich kann mich an einen Fallbericht erinnern, wo eine Frau gearbeitet hat, irgendwie in der Nähe ihrer Wohnung, hat das auch geschafft, da hinzukommen, und dann ist die Firma umgezogen in einen anderen Teil der Stadt und sie musste ihren Job kündigen, weil sie es nicht mehr geschafft hat, dahin zu finden. Ja, und wirklich innerhalb von der ersten 2 Monate sich quasi jeden Tag komplett verlaufen hat. Ja, und es auch nicht geschafft hat, in irgendeiner Form eine räumliche Karte dieser räumliche Repräsentation dieser Stadt, dieses neuen Viertels aufzubauen, und musste dann den Job kündigen. Ja. Das ist natürlich extrem, ja, aber solche Leute gibt es. Und scheinbar interessanterweise gar nicht so wenige. Also es gab da mal aus Kanada, glaube ich, eine Website, die ist gettinglost.ca, und da haben sie tatsächlich aufgerufen, dass Leute sich melden, die keinen von sich glauben, dass sie keinen Orientierungssinn haben, und die haben sie dann getestet, ja. Und da haben sich wirklich nicht wenige gemeldet. Ja. Also es scheint doch mehr Leute zu betreffen, als man denkt. Und da muss man sagen, für die gibt es eigentlich aktuell keinerlei Therapie. Kann man nicht sagen, okay, ich gebe diesem Training ein bestimmtes Medikament oder was auch immer, mit dem man das hier wieder herstellen könnte. Aber wir hoffen natürlich so ein bisschen, dass jetzt mit dem Aufkommen der vor allem, sag ich mal, Augmented Reality, wir da weitergehen können. Ja, dass wir dann, weil Augmented Reality ja quasi die Möglichkeit bietet, jetzt Realität zu erweitern. Ja, dass ich wirklich sage, okay, ich gehe jetzt vielleicht durch eine Stadt, gehe durch eine Straße und habe durch eine Brille, die ich aufhabe, sehe ich zwar noch die tatsächliche Stadt, aber kann vielleicht visualisieren, okay, was ist denn jetzt da hinten dran? Ja, oder wo ist eigentlich mein Ziel? Und sehe ständig dieses Ziel zum Beispiel. Ja. Da kann man sich vorstellen, dass das möglicherweise ein Ansatz sein könnte, um durch solche digitalen Hilfsmittel die Leute tatsächlich in die Lage zu versetzen, auch räumliche Beziehungen zu erschließen oder zumindest zu sehen, die ihnen sonst komplett verschlossen
wären. Aber wäre das dann nicht wieder der Routenführungseffekt?
Nicht direkt Routenführung, weil Routenführung wäre ja in dem Sinne nur...
Geh links, geh rechts.
Genau, Route sagt ja einfach nur, okay, geh zur nächsten Kreuzung, geh rechts, geh links. Das heißt, das macht einen überhaupt nicht sensitiv für, wo ist jetzt A relativ zu B. Ja. Während wenn ich jetzt zum Beispiel mit Augmented Reality jemand zeige, okay, jetzt deine Arbeitsstelle ist da hinten, ja, blende ich vielleicht immer mal wieder ein. Ja, und zeige ihm so, okay, wie sieht jetzt tatsächlich, wie ist die Entfernung dahin, in welche Richtung ist die Arbeitsstelle, ist das was anderes als einfach nur so ein Routenführen. Ob die Leute da in der Lage sind, tatsächlich irgendwann, sag ich mal, selbstständig zu werden und sich selbst in die Lage bringen, auch ohne solche Hilfsmittel sich zu orientieren, schwer zu sagen. Ja. Aber vielleicht kann man mit solchen Hilfsmitteln tatsächlich zumindest das Problem oder das Symptom behandeln. Ja.
Was genau machen Sie mit Ihren VR-Brillen? Also Sie lassen Leute Pfade langlaufen, haben Sie eben schon mal gesagt. Was noch? Was ist die... Es ist schade, dass wir uns in Berlin treffen, nicht in Magdeburg, sonst hätte ich gesagt, gib mal her.
Das stimmt, das können wir gerne machen, können wir auch nachholen.
Dann holen wir das noch nach, ich komme nochmal nach Magdeburg.
Kein Problem.
Derweil müssen Sie es erzählen.
Das heißt, wir haben tatsächlich allerdings hier oben auch eine, aber nur keine Orientierungsaufgaben. Also hier könnten Sie die anderen Sachen sehen, mit der Sozialphobie, diese Szenarien, die haben wir hier oben.
Dann gehen wir gleich nochmal hoch, aber Sie müssen es trotzdem erzählen, weil die Hörerschaft kann es ja nicht sehen. Wir fangen mit den Orientierungssachen an.
Genau. Wir machen viele Studien auch, wenn wir uns so die anschauen wollen, okay, was passiert eigentlich im Gehirn, ja, dann machen wir das oft so, und da haben wir das Problem, okay, wir wollen jetzt eine Kernspin-Studie. So ein Kernspin kennen Sie ja, da liegt man in so einer Röhre drin, ja, man kann sich nicht bewegen. Mhm. So, das heißt, dann fällt dieser ganze Bereich körperbasierte Cues fällt schon mal weg. Ja. So, das ist natürlich nicht so schön. Und dabei helfen wir uns oft eben dadurch, dass wir quasi trennen, Lernen und Abruf von Informationen. Das heißt, wir machen eine Lernphase außerhalb des Kernspins, wo die Leute dann tatsächlich zum Beispiel eine komplexe Welt lernen müssen. Ja, die laufen durch eine komplexe Welt, werden vielleicht geführt und da gehen sie dann.
Die komplexe Welt existiert nur in der Brille.
Genau, okay. Das heißt, sie haben die Brille auf und laufen dann in unserem Labor hin und her, müssen diese Welt explorieren, müssen bestimmte Sachen merken.
Was ist eine komplexe Welt in
das kann Ihrem tatsächlich, Sinne? Das kann vielleicht ein kleines Stadtviertel
sein. Okay.
Ja, das ist so komplex.
Da haben wir eine relativ große Bandbreite. Rum und
so. Nee. Also das ist eben das Schöne, dass ja mittlerweile die Technologie auch so weit ist, ja, dass wir das auch auf dem Level simulieren können, das auch wirklich sehr realistisch aussieht. Okay. Ja. Genau, das heißt, die laufen da rum oder vielleicht fahren sie im Fahrzeug irgendwie, müssen sich so eine Welt einprägen. Ja. Und dann kommen sie im zweiten Teil von solch einer Studie, würden sie dann im Kernspin untersucht werden. Und dann zeigen wir ihnen zum Beispiel Bilder, Ansichten aus dieser Welt und sie müssen dann räumliche Beziehungen abrufen. Das heißt, wir zeigen zum Beispiel ein Bild von, okay, hier ist jetzt, keine Ahnung, hier ist jetzt das Theater und jetzt dreh mal die Kamera so in die Richtung, wie du glaubst, wo, keine Ahnung, der Fußballplatz ist. Ja. Und währenddessen messen wir dann zum Beispiel den Blutflussänderungen im Gehirn mittels Kernspin. Das heißt, die Idee ist hier, dass sie haben das gelernt in einer sehr realistischen Situation. Die sind tatsächlich herumgelaufen, haben die ganzen körperbasierten Hinweisreize und die visuellen Eindrücke bekommen, haben damit eine Gedächtnisspur angelegt von dieser Welt. Und wenn wir ihnen dann im Kernspin nur visuelle Bilder zeigen, führt das trotzdem dazu, dass diese gesamte Gedächtnisspur wieder abgerufen wird. Ja. Und genau, und das ist quasi für uns eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, dass man eben im Kernspin sich nicht bewegen kann, dass wir keine körperbasierten Cues haben.
Was sehen Sie, wenn Sie das sehen?
Gut, wir haben natürlich eine sehr große Bandbreite von Studien. Wir haben vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben uns tatsächlich mal interessiert eben für dieses Orientierungssystem. Weil da gab es bislang keinerlei Daten, die gezeigt hätten, dass so ein System tatsächlich im Menschen existiert. Ja. Man hat es bei der Ratte beschrieben, hat es bei verschiedenen anderen Tierarten gefunden. Nur bei Menschen haben wir immer das Problem, dass wir eben nicht in den Kopf rein können und nicht irgendwie Zellen ableiten können. Und wir haben dann zum ersten Mal eine Studie gemacht, wo wir tatsächlich die Leute eine Welt haben explorieren lassen, außerhalb des Kernspins, wo bestimmte Ansichten der Umwelt, nach dem Motto, okay, hier vorne ist jetzt ein Berg irgendwie, oder da hinten steht ja ein Kirchturm, mit einer ganz bestimmten Orientierung verbunden, verknüpft waren. Ja, das heißt, die haben wirklich gelernt, okay, wenn ich dahin drehe, bin ich in die Richtung orientiert, da in die Richtung. Und dann haben die Leute ins Kernspin gebracht und haben ihnen wieder Ansichten von der Welt gezeigt und haben tatsächlich gesehen, dass in einer Struktur, dem sogenannten retrosplenialen Kortex, in dem auch bei der Ratte solche Zellen gefunden wurden, dass wir da tatsächlich ein Signal sehen, was wirklich ganz präzise die Orientierung der Probanden im Raum kodiert hat. Ja, das war so ein Nachweis dafür, dass solche Berechnungen, dass solche Systeme auch im menschlichen Gehirn existieren. Und sehen gleichzeitig, dass dieser retrospinale Kortex eben auch am Aufbau dieser Landkarten massiv beteiligt ist. Ja, das heißt, wir haben kürzlich eine Studie abgeschlossen, wo wir uns angeschaut haben, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen älteren und jüngeren Menschen, wenn sie eine neue Umwelt lernen? Wir hatten da so eine komplette Simulation von der Innenstadt von Tübingen gehabt, ja, die auch sehr realistisch aussieht.
Warum Tübingen?
Das hängt damit zusammen, dass wir kooperieren mit dem Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen und die sind sehr weit fortgeschritten auf dem Thema Virtual Reality und die haben tatsächlich eine komplette Simulation erschaffen von der Innenstadt von Tübingen, ja, die auch sehr, sehr realistisch und sehr gut aussieht und die haben sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und wir haben da eben neue Routen angelegt und haben sichergestellt, dass die Leute nie in Tübingen waren, ja, dass sie es nicht kannten und haben dann wirklich graduell messen können, okay, wie entwickelt sich so das räumliche Wissen über Tübingen. Ja. Und sehen dann, dass tatsächlich in diesem retrospinalen Kortex der Blutfluss oder die Aktivierung ansteigt, je besser diese Karte wird. Ja. Das heißt also wirklich wie so ein Maß für die Güte dieser Landkarte. Während im Hippocampus, das ist ganz interessant, der eben für Gedächtnisbildung so wichtig ist, wir am Anfang sehr viel Aktivität sehen, sehr starke Rekrutierung und dann lässt das aber mit der Zeit nach. Das heißt, der Hippocampus ist immer dann wichtig, wenn ich neue Informationen aufnehme, neue Informationen in meine entstehende kognitive Landkarte integrieren muss. Wenn das aber passiert ist, dann zieht er sich quasi
entspannt zurück.
Entspannt er sich, genau. Während halt dieser retrospinale Kortex scheinbar auch ein Ort ist, wo bekanntes räumliches Wissen auch tatsächlich, sag mal, abgelegt ist und noch abgerufen werden kann.
Haben Sie die Leute dann auch mal in Tübingen ausgesetzt, also im echten Tübingen ausgesetzt und geguckt, ob die tatsächlich so gut zurechtkommen?
Nee, das haben wir da noch nicht gemacht. Das wäre natürlich auch logistisch nicht ganz trivial. Dann hätten wir quasi ja wirklich von Magdeburg erstmal nach Tübingen fahren müssen. Es gibt aber Studien. Es gibt Studien, die das gemacht haben. Weil das natürlich immer eine große Frage ist, okay, wie übertragbar ist das, was in der virtuellen Welt passiert, denn auf das reale Leben, ja. Und da gibt es aus den USA tatsächlich Studien, die das gemacht haben, wo sie auch zum Beispiel einen Universitätscampus nachgebaut haben und dann geguckt haben, okay, wenn ich jetzt jemanden was lernen lasse, der nie auf dem Campus war, wenn ich was in VR, den virtuellen Campus was lernen lasse, wie gut macht er das dann tatsächlich, wenn er wirklich am Campus ist? Und das funktioniert scheinbar recht gut. Wir haben mittlerweile auch ein Modell von unserem Campus in Magdeburg, von der Uniklinik, den wir auch nachgebaut haben. Ja, und da wollen wir auch solche Studien noch langfristig machen.
Sind eigentlich Geräusche für die Orientierung eher hinderlich oder eher hilfreich?
Geräusche sind durchaus hilfreich. Das Problem ist, sag ich mal, dass die räumliche Wahrnehmung von Geräuschen nicht so präzise ist, wie es die visuelle Wahrnehmung. Ja, also wenn Sie jetzt vorstellen, okay, Sie gehen jetzt hier den Gang entlang und da kommt jetzt von irgendwo Geräusch und Sie müssten mir jetzt sagen, okay, wo genau kommt dieses Geräusch, wo sitzt die Geräuschquelle? Mhm. Ja, da können Sie zwar ungefähr eine Richtung angeben. Ja,
außer aber, es brummt, da weiß man nie, woher es kommt.
Genau, aber selbst diese Angabe wird wahrscheinlich, selbst wenn es nicht brummt, wird wahrscheinlich nicht ganz richtig sein. Ja, die wird wahrscheinlich so... Die Richtung, vielleicht so grob können Sie einschätzen, Entfernung ist ganz schwierig, oft Entfernung genau einzuschätzen. Ja, das heißt also, Geräuschquellen sind oft nicht so präzise und helfen uns nicht so gut, jetzt wirklich präzise Landkarten aufzuordnen. Wir sind halt sehr stark auch visuell gepolt als Menschen und visuelle Reize helfen uns eben viel besser. Ne?
Kommen wir jetzt zu dem, weshalb ich gar nicht hier bin. Sie behandeln Sozialphobien mit Ihren VR-Brillen.
Genau.
Erforschen Sie die auch oder behandeln Sie die nur, weil die hinreichend erforscht sind?
Letzteres tatsächlich. Also der Hintergrund ist der, dass eben in meiner Arbeit oder in unserer Arbeit, wie gesagt, virtuelle Realität schon seit ich in Magdeburg angefangen habe, immer schon sehr großen Platz eingenommen hat, dass wir sehr, sehr viele Studien gemacht haben, wo in irgendeiner Form virtuelle Realität mit auftaucht. Und von daher haben wir natürlich sehr viel Expertise über die Jahre entwickelt, ja. Und dann kam irgendwann in Diskussionen in meiner Arbeitsgruppe die Idee auf, doch mal zu schauen, inwieweit man dieses Wissen auch, sag mal, in praktische Anwendungen überführen kann. Ja. Und nicht nur immer nur quasi auf der Ebene der Grundlagenforschung bleibt, sondern auch, okay, was könnte es für einen, ich sag mal, Technologietransfer geben in die Praxis?
Translation.
Ja. Translation, schönes Wort, genau, wichtiges Wort. Und genau, da haben wir ein bisschen nachgeforscht, wie denn so die Datenlage aussieht für jetzt verschiedene Erkrankungen, ja, und sind dann eben darauf gestoßen, dass zum Beispiel, also insgesamt für Phobien, es schon einiges an Forschung gibt. Ja, nach dem Motto, okay, wie kann ich Phobien, also Angsterkrankungen, durch eine Exposition therapieren?
Angst vor Spinnen, leg ihm eine Spinne auf die Hand, ist ja so einer der Klassiker, den
wir auch sehen. Wo es halt ganz viel, gibt, ist so in den USA, da gibt es viele mit diesen Kriegsveteranen, wo man versucht, diese posttraumatische Belastungsstörungen, wo die quasi solche Situationen wieder erleben sollen, um quasi dieses Trauma in irgendeiner Form dann damit klarzukommen. Und für viele dieser Störungsbilder ist es so, dass im Prinzip, wenn man so eine Verhaltenstherapie macht, zwei Ansätze verfolgt werden. Der erste Ansatz ist, man macht das sogenannte In-Sensu-Exposition. In-Sensu heißt in der Vorstellung. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt beim Spinnenbeispiel bleiben, okay, ich stelle mir vor, da wäre jetzt eine Spinne hier auf dem Tisch, die kommt immer näher und ich versuche, mich diese Situation zu stellen. Ja. Das geht mehr oder weniger gut, hängt natürlich stark davon ab, wie gut ist jemand in seinem Vorstellungsvermögen. Ja. Auch da gibt es Unterschiede, wie gut sich Menschen das vorstellen können. Es ist ein bisschen schwer kontrollierbar für den Therapeuten auch. Mhm. Macht der jetzt wirklich das, was soll? Und die Effekte sind zwar da, aber nicht so stark wie bei der sogenannten In-Vivo-Exposition. Das heißt also, wenn ich einen Patienten tatsächlich einer solchen Situation real aussetze. Ja, das funktioniert definitiv am besten für viele dieser Angsterkrankungen. Findet man gute Therapieerfolge. Es kann auch zeigen, dass diese therapeutischen Effekte auch langfristig anhalten. Ja.
Was passiert da eigentlich genau mit mir, wenn ich dann die Spinne auf der Hand sitzen habe? Warum verschwindet meine Angst vor der Spinne dann?
Gut, das ist ja letztendlich eine verhaltenstherapeutische Idee, dass ich quasi versuche, den Patienten, also oft liegen solchen Störungen ja so verzerrte oder krankhafte Kognitionen zugrunde. Ja, das heißt, dass ich als Patient mir irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Situationen, irgendwelche Folgen ausmale, die so dramatisch sind, dass mein Körper eben maximal mit Angst reagiert. Ja. Und da ist ja die Idee, letztendlich war es therapeutische Idee, dass man versucht, schrittweise den Patienten zu zeigen, dass diese Kognitionen irreal, surreal sind, ja, nichts mit der tatsächlichen Reaktion zu tun haben, dass wenn er es schafft, eine Angstsituation auszuhalten, dass die Symptome auch weggehen. Und das ist ja so ein klassisches Prinzip der kognitiven Verhaltenstherapie. Und genau, jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema der Sozialphobie. Da ist eben die besondere Herausforderung, also Sozialphobie, wie gesagt, Leute, die eben sehr starke Angst haben vor sozialen Bewertungen, dass von anderen bewertet werden, die von daher soziale Situationen vermeiden, ja. Die eben nicht in eine Bar gehen und jemanden fragen, irgendwie kann ich mich dazusetzen, ist da noch ein Platz frei, denn es generell unangenehm ist, sich Menschen zu bewegen, und bei starken Sozialphobikern führt das dazu, dass sie auch nicht mehr arbeitsfähig sind, dass sie wirklich dann auch zu Hause sind. Also schon massive Einschränkung des täglichen Lebens.
Ja. Ich kriege in großen Menschenmengen so Volksfest, irgendwie sowas, kriege ich einen Fluchtreflex. Ja. Ist das eine Sozialphobie?
Ja, nee, nicht wirklich. Also, okay. Also wirklich so klassische Sozialphobie ist wirklich so, da geht es wirklich um die Bewertung. Das ist nicht darum, was Sie meinen, das ist eher so ein Gefühl, so enge, ich fühle mich eingeengt.
Ah, ich will weg, ja, genau.
Nee, also okay. Sozialphobie ist wirklich, dass Sie Angst haben, von anderen bewertet zu werden.
Okay.
Ja, genau. Und und da kann man auch diese Ansätze machen, wie ich eben sagte, also in Senso, in der Vorstellung oder in vivo real, funktioniert auch ganz gut. Nur da hat man ein extremes logistisches Problem. Das heißt, wenn ich jetzt als Therapeut jemanden in vivo therapieren will, dann muss ich soziale Situationen schaffen. Dann muss ich vielleicht in der Klinik sagen, okay, jetzt kommen mal bitte 3 Ärzte, 5 Krankenschwestern und 2 Sekretärin hin, setzen sich dahin und stellen irgendeine Situation, soziale Situation nach, und der Patient muss jetzt irgendwas machen, muss vielleicht einen Vortrag halten oder irgendwas über sich
und erzählen. Und den einfach nehmen und mit dem in die Disco gehen kann man ja auch nicht machen, weil dann bricht der ja zusammen im Zweifelsfall. Ne?
Also das, klar, das wird schon gemacht, nur das ist vielleicht jetzt nicht in die Disco, aber in sagen wir, weniger krasse Situationen. Nur das Problem ist halt, die Logistik ist extrem.
Ja.
Ich brauche entweder, wenn ich es in der Klinik selbst mache, brauche ich extrem viel Manpower, oder ich muss irgendwo hinfahren. Plus, ich habe die Situation, wenn ich irgendwo hinfahre, nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert, wie viele Leute sind da jetzt tatsächlich, wie verhalten die sich. Und von daher ist es so, dass in der Praxis aktuell in Deutschland, ich glaube, die Wartezeit auf einen Therapieplatz für Sozialphobie ungefähr 12 Monate beträgt, im Durchschnitt. Viele Patienten werden überhaupt nicht therapiert. Und die therapiert werden, werden oft dann nicht mit der Intensität therapiert, wie es eigentlich nötig wäre, einfach weil es logistisch nicht machbar ist. Man kann das nicht realisieren. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, das wäre doch eigentlich ein super Anwendungsfeld für virtuelle Realität, weil es eben mittlerweile ja möglich ist, solche virtuellen Situationen zu erschaffen, wo nicht nur die Räume real aussehen, sondern wo tatsächlich auch Wesen sind, wo sogenannte Avatare, also virtuelle Wesen sind, die auch realistisch aussehen, die sich auch verhalten können, und wo wir dadurch soziale Situationen erschaffen können, die gleichen Effekte erzielen, wie wenn ich sowas in der Realität machen würde. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben. Ganz im Gegenteil, da gibt es schon seit circa 10 Jahren etwa ganz gute experimentelle Forschung, die eben gezeigt hat, dass durch eine systematische Exposition in solchen virtuellen Umwelten es auch möglich ist, solche Krankheiten zu therapieren, Therapieeffekte zu erzielen, die vergleichbar sind mit einer Realexposition und die auch lang andauern, die also auch zum Beispiel nach einem halben Jahr noch messbar sind, die dann nicht verschwinden.
Das heißt, der Sozialphobiker, von dem Sie, bevor das Mikrofon an war, gesprochen haben, der in den letzten 10 Minuten der Ladenöffnung erst einkaufen geht, weil er es sonst nicht erträgt.
Genau.
Der übersetzt die virtuelle Realität automatisch in die reale Realität, oder muss er da auch nochmal eine Anstrengung leisten?
Nee, also scheinbar reicht es tatsächlich aus. Scheinbar, also es gibt wirklich Studien, die das gemacht haben, die also dann gesagt haben, okay, wir therapieren jetzt mal eine Gruppe in virtueller Realität. Und dann machen wir am Schluss eine In-Vivo-Exposition. Ja. Das heißt, dann muss er zwar mal einen Vortrag halten vor der echten Gruppe von Leuten. Mhm. Ja. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass die Leute also deutlich besser waren, dass die Symptome deutlich geringer waren. Ja. Das heißt, dass der Transfer von der virtuellen Welt in die reale Welt tatsächlich auch gelingt.
Ich schweife gerade in meinem Kopf ein wenig ab und stelle mir vor, was das in vielleicht 20 Jahren bedeutet für die VR-Brillen, die wir alle zu Hause haben, was wir damit alles machen. Wir könnten uns da... Klar, hätten wir solche Brillen zu Hause, wir könnten ja tatsächlich kognitive verhaltenstherapeutische Eingriffe an uns selber vornehmen.
Ja, ist richtig, wenngleich man wirklich dazu sagen muss, also so wie wir das jetzt konzipieren, ist das wirklich gedacht als Hilfsmittel für den Therapeuten.
Ja.
Das ist nicht die Idee, den Therapeuten zu ersetzen, sondern es ist wirklich zu sagen, okay, wir geben den Therapeuten ein Hilfsmittel an die Hand, mit dem er oder sie therapeutische Situationen erschaffen kann und auch kontrollieren kann, was sonst in der Realität nicht möglich wäre. Also ein banales Beispiel wäre, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine Vortragssituation, ja, so, und dann, und jetzt ist die Frage, okay, wie mache ich jetzt so eine Vortragssituation mehr oder weniger herausfordernd? So, dann kann ich sagen, okay, ich fange an damit, wie viele Leute sitzen da überhaupt? Sitzen da jetzt nur 2 Zuschauer oder sind das vielleicht 20 oder 200, ja? Dann, wie verhalten die sich? Sind die vielleicht eher freundlich zugewandt, irgendwie lächeln mich an, irgendwie, oder sind das Leute, die ganz grimmig gucken und dann hängt der erste, zückt sein Handy, kommt zu dem, der dritte geht ans Fenster, ja? Das heißt, ich habe als Therapeut die Möglichkeit, graduell die Herausforderung für die Patienten anzupassen. Ja, und das ist was, wo wir eben denken, das sollte auch in Händen von Therapeuten bleiben. Der Therapeut muss wirklich ganz genau und auch dann klinisch motiviert entscheiden können, okay, wie muss die Situation jetzt beschaffen sein, abhängig davon, wo ist der Patient, wie stark sind seine Symptome, auf welche Dinge reagiert er maximal. Und wie gesagt, von daher ist nicht die Idee, dass jetzt irgendwie den Therapeuten zu ersetzen und sagen, okay, machst du alles jetzt zu Hause, sondern wirklich den Therapeuten Hilfsmittel anzugeben.
Ich hatte jetzt gerade gar nicht, also den Therapeuten zu ersetzen wäre ja die utopische Version dessen, was in meinem Kopf gerade stattgefunden hat. Also ich habe tatsächlich eher eine dystopische Vision davon im Kopf gehabt. Das ist ja auch gefährlich. Also ich kann mir dann ja im Grunde, und es wird mit Sicherheit früher oder später die ein oder andere Firma geben, die sowas baut, ich kann mir dann ja auch Verhalten antrainieren, das ich vielleicht gar nicht haben will.
Klar, denkbar ist das theoretisch schon. Klar, ich meine, es ist wie bei jeder Technologie, denke ich, auch da Möglichkeit zum Missbrauch gegeben. Das ist völlig klar. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich, glaube ich, sehr offen irgendwie unterhält und auch klar kommuniziert, was sind die Möglichkeiten solcher Technologie, aber was sind auch die Gefahren, die da drin stecken, ganz klar. Vielleicht trotzdem nochmal auf die Frage, was kann ich damit zu Hause mal zurückkommen? Was man sich in so einer Sache natürlich gut vorstellen kann, wäre jetzt, okay, wir sprechen jetzt von Sozialphobikern, aber was ist denn mit Leuten, die einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, Vortragsangst haben?
Ja.
Die einfach, denen es einfach schwerfällt, einen Vortrag zu halten von der Menschenmenge, die aber jetzt sonst keine Patienten darstellen, ja. Und da könnte man sich natürlich super vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Software, wo bestimmte Vortragssituationen eingeübt werden können. Ich kann auch sagen, ich fange mal an mit 5 Zuhörern und mache das später mit 200, ja. Und kann so selbst einfach so ein Vortragstraining für mich zu Hause auch machen, ja, ohne dass ich jetzt dafür in irgendeine Klinik oder zum Therapeuten gehen muss.
Was geht denn eigentlich noch alles mit diesen Virtual Reality Brillen?
Woran wir jetzt auch viel arbeiten, ist das Ganze quasi zu erweitern, dahingehend, dass wir physiologische Maße mit aufnehmen und mit integrieren wollen. Ja, also physiologische Maße, sprich ich, wenn ich jetzt von einem Patienten wissen will, okay, wie aufgeregt ist der denn tatsächlich? Ja, ist ja die Frage, wie messe ich das? Ich kann ihn fragen, okay, wie fühlst du dich? Kann aber gucken, es gibt ja periphere Maße, es gibt ja sowas wie Herzschlag, es gibt ja sowas wie Schwitzen an der Hand, ja, was ja sehr sensitiv reagiert auf Erregungsniveau. Und da sind wir jetzt dabei, erstmal solche Maße zu messen. Ja, und dass der Therapeut die auch sehen kann und sich kann, aha, wo stehe ich jetzt? Aber was eben noch interessanter ist, es gibt ja mittlerweile Ansätze im Bereich von Biofeedback. Ja, dass ich eben einem Patienten direkt sein Erregungsniveau zurückmelde. Das wird ja in der klinischen Psychologie, in der Psychotherapie schon lange angewendet, weil ja oft es auch so ist, dass Patienten eine sehr verzerrte Körperwahrnehmung haben. Das heißt, die denken vielleicht, okay, ich bin total rot angelaufen, mein Herz rast wie verrückt, ja.
Die kennt man ja, die Kandidaten. Es gibt ja immer denjenigen, der sagt, und werd jetzt nicht rot und der wird dann rot, ne?
Genau. Ja, aber oft auch so, dass wirklich eine verzerrte Wahrnehmung haben, sprich, dass sie vielleicht denken, sie sind total rot, aber sind sie gar nicht, vielleicht nur so ein bisschen rot, ja. Oder ihr Herz schlägt vielleicht ein bisschen schnell, aber es rast nicht und sie stehen jetzt nicht kurz vom Herzinfarkt. Und das heißt, dass durch eine direkte Rückmeldung des eigenen körperlichen Zustands die Patienten auch in der Lage versetzt werden, ihre körperlichen Reaktionen besser einzuschätzen und auch zu kontrollieren. Auch zu lernen, okay, wie muss ich mich denn verhalten, um meinen Herzschlag runterzuregeln? Ja. Welche Techniken kann ich denn anwenden, um mein Erregungsniveau zu reduzieren? Ja. Das läuft alles, wie gesagt, unter Biofeedback. Und da sind wir gerade dabei, solche Sachen quasi auch dann in die virtuelle Realität mit zu übersetzen. Also stellen Sie sich vor, man misst jetzt irgendwie zum Beispiel den Herzschlag und hat dann in der virtuellen Welt irgendeine Art Darstellung vom eigenen Herzschlag. die kann völlig abstrakt sein. Also es gibt, kann mich erinnern, es gibt schon Artikel gelesen zu haben, wo die dann in die Natur rausgegangen sind, in virtuell, und dann war dann Feuer und die Größe des Feuers war dann gekoppelt mit dem eigenen Herzschlag. Ja? Nach dem Motto, je schneller das Herz schlägt, desto größer ist das Feuer. Und dann wird der Patient quasi versucht, ihm Techniken beizubringen, der es schafft, die Größe dieses Feuers immer weiter zu reduzieren.
Aber wie überträgt er das dann wieder zurück? Weil es ist ja nicht immer ein Feuer da.
Nee, klar, aber es geht letztendlich geht es ja darum, dass er Techniken an die Hand bekommt, wie er sein eigenes Erregungsniveau kontrollieren kann.
Okay.
Ja, und das wird der Therapeut dann mit ihm einüben. Das heißt, der Therapeut wird ihm sagen, okay, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vortrag hältst, irgendwie achte auf bestimmte Dinge, versuch bestimmte andere Dinge auszublenden. Mhm. Ja. Und so, da gibt es ja verschiedene Techniken, die Psychotherapeuten dann verwenden, um Patienten in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Erregungsniveau zu kontrollieren. Ja. Und darum geht es letztendlich. Und das Feuer ist letztendlich nur eine Art intuitive Darstellung, sag ich mal. Dass man nicht jetzt sagt, ich mache jetzt da irgendein Balkendiagramm und zeige dem seinen Herzschlag oder so, sondern habe jetzt in virtueller Realität die Möglichkeit, eine sehr realistische, intuitive Simulation oder Darstellung von körperlichen Signalen zu erzeugen.
Nochmal die Dystopie. Ist grundsätzlich mit dem, was sie tun, auch dann die Dystopie würde dann Mind Control heißen. Ist das grundsätzlich auch möglich? Gibt es da auch eine ethische Diskussion?
Ja, ich denke, ich will sagen, die beginnt gerade. Ich war tatsächlich vor kurzem auf einem Workshop in Brüssel bei der EU, wo es um tatsächlich Neuentwicklung bei interaktiven Technologien ging. Und da war auch tatsächlich ein Symposium, wo es nur um ethische Fragen ging. Mhm. Ja. Und welche neuen ethischen Fragen werden da aufgeworfen? Und da ist natürlich ein ganz großes Thema die Frage KI. Also künstliche Intelligenz. Ich kann es mal vielleicht mal unterbrechen, aber unser Beispiel, ja. Wir können ja sagen, okay, da sitzen jetzt Avatare im Zuschauerraum. So, und die Frage ist, okay, wie steuert man diese Avatare? Ja. Und was machen diese Avatare? Wie verhalten die sich eigentlich? Mhm. Und das ist im Moment, sage ich mal, in vielen Simulationen noch relativ krude, dass da vorgegebene Verhaltensmuster drin sind und keine Ahnung, unser Beispiel könnte ich dann sagen, okay, der Therapeut löst zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, dass einer anfängt zu klatschen oder irgendwas sagt und so weiter. Das ist ja alles relativ krude und einfach noch, ja. Aber da passiert natürlich sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, dass man jetzt versucht zum Beispiel vielleicht, okay, versuch mal den Zustand des Patienten zu erkennen, zu klassifizieren anhand seiner physiologischen Marker, anhand vielleicht seines Blickbewegungsverhalten und kann dadurch die ganzen Avatare steuern.
Ja. Der ist noch nicht nervös genug, wir lassen jetzt mal einen aufstehen.
Extremfall, ja, zum Beispiel. Ja, da kann man sich alles Mögliche denken. Ja. Und da ist natürlich schon die Frage, okay, wie weit geht man da, welche Verhaltensweisen lässt man zu, wo wird es auch für den Patienten dann ethisch grenzwertig? Ja, und das ist natürlich auch das eine Frage, die alles ist möglich, ja, und vieles wird möglich sein, ja, gerade durch KI. Und da muss man sich auch ganz sehr klar werden, okay, was sind eigentlich hier die ethischen Dimensionen, die ethischen Probleme, die da aufgeworfen werden. Aber ich würde sagen, diese Diskussion steht noch sehr am Anfang.
Ja. Wie sieht's eigentlich mit KI und Orientierung aus? Wird es für eine künstliche Intelligenz einfach sein, sich räumlich zu orientieren, wie das Gehirn das tut? Oder wird sie da Probleme haben?
Jein. Es gibt ja von Google DeepMind, kennen Sie vielleicht, ist ja so der Deep Learning Ableger von Google. Ja. Die haben auch schon Algorithmen entwickelt und auch publiziert, die es schaffen, sich in komplexen Städten, also die zu lernen. Ja. Das heißt, man lässt die KI irgendwo los in der Stadt, in der simulierten Stadt in dem Fall, und die fährt da rum und lernt tatsächlich diese Stadt, kann sich irgendwann auch sehr, sehr gut orientieren.
Ja. Aber wie resilient ist sie?
Ja, also vielleicht noch davor noch zu sagen, dieses Lernen funktioniert aber nur bei den meisten KI-Ansätzen dadurch, dass ich den Algorithmus mit sehr, sehr vielen Daten füttere.
Ja.
Ja, und nicht nur, ich gehe da 30 Mal lang, sondern ich gehe da 30.000 Mal lang. Oder? Ja, das heißt, also die KI lernt ja, sich selbst zu optimieren. Ja, lernt ja durch, je nachdem, was für ein Algorithmus ist, lernt durch Belohnung und Bestrafung auch. Und da sind extrem viele Daten nötig, damit die KI auch in der Lage ist, tatsächlich nachher solche Aufgaben zu machen. So, und das zeigt schon so ein bisschen, dass es wahrscheinlich anders funktioniert, als es bei Ihnen und bei mir funktioniert, weil wir doch sehr schnell aufgrund unserer Erfahrung in der Lage sind, räumliche Beziehungen einzuschätzen, auch wenn wir vielleicht nur 3-4 Mal da entlang gelaufen sind. Ja. Das heißt, die KI kann es, Wahrscheinlich macht sie es anders, als wir es machen. Ja. Und jetzt auf ihre Frage, ob sie resilient ist.
Also ich mache die Straße einfach mal weg. Ja. Weiß die KI dann immer noch, wo das Ziel liegt?
Ja, schon. Okay. Also diese ausgefeilten Algorithmen wissen das auf jeden Fall. Die haben schon eine klare, entwickeln schon sehr klare, auch so, ich sag mal, euklidische Repräsentationen, wo eben sowas wie Distanzen abgelegt sind, wo Winkel abgelegt sind und so weiter. Und die KI weiß dann schon sehr genau, okay, wenn jetzt hier blockiert ist, okay, trotzdem da hinten ist das Ziel und je nachdem, wie gut das Netzwerk jetzt oder das Wissen über sagen wir, die Straßennetzwerke ausgeprägt ist, weiß die auch, was gibt es für Alternativen. So, ganz klar.
Thomas Wolbers, vielen Dank.
Gern geschehen.